Vielen Dank, preist den Herrn, dass er so ist, wie er ist, treu und liebevoll, ist so. Man könnte fast Amen sagen, ne? Fast. Man könnte sich fast freuen, aber ist halt so, ne? Ist so, das fällt uns Deutschen manchmal ein bisschen schwer, sich fast zu freuen. Wir hätten sich fast gefreut, aber so ist es, gell? Ja, schönen guten Morgen. Es ist klasse, dass wir hier zusammen sein dürfen, im Frieden zusammen sein dürfen. Es ist schon ein Riesengeschenk. Ist so. Und das lernt man dann erst kennen natürlich, wenn man keinen Frieden mehr hat. Und ich glaube, genauso ist es auch mit dieser Liebe, von der die Bibel spricht. Die lernen wir erst wirklich kennen, wenn wir keine Liebe mehr haben und auch wenn wir völlig reingegeben sind in diese lieblose Welt. Dann wird es ja tatsächlich deutlich, also diese ganzen Themen, die wir hatten auch diese Tage entlang, ob es jetzt Identität ist, ob es Glaube ist, ob es Hoffnung ist und eben auch dieses Thema Liebe. Und dann erst verspüre ich tatsächlich, ob das wahr ist, diese Liebe Christi, wenn ich merke, ich habe überhaupt keine Liebe. Die reicht gerade so weit, wie ich heute ausgeschlafen habe. Und dann ist die schon vorbei. Na? Je nachdem, was man gerade für so eine Tagesverfassung drauf hat, so im Leben. Und ich finde es so schön auch, das einfach zu hören und schreib dir das auf, dass du es nie mehr wieder vergisst, weil eines Tages kommt der Tag und puh, da war doch mal was. Und dann kann ich mal nachblättern. Es gibt so, wir hatten am Bodenseehof so ein Book of Remembrance, dass wir einfach vieles reingeschrieben haben, auch Studenten von uns, Dinge, die ihnen begegnet sind. Und tatsächlich ist es dann so, dass manche Studenten nach Jahren anrufen, wenn ihr Leben gerade so mal einen Berg runtergeht, und anrufen irgendwo von der Welt, tatsächlich auch aus Amerika oder aus Afrika, und sagen, hey, was habe ich denn da 1995 in dieses Buch reingeschrieben? Und dann blätterst du nach und liest es der Person vor, was du reingeschrieben hast damals. Dass du dich immer wieder daran erinnern kannst, weil das ist halt so, wir vergessen schnell. Und es ist natürlich auch das Leben, es ist eine schnelle Abfolge alles in unserem Leben. Aber ich glaube, das ist schon toll, wenn wir das lernen auch, das ein bisschen zu kultivieren, auch die Güte Gottes für uns auch selber ein bisschen niederzuschreiben. Und uns immer wieder auch daran erinnern dürfen, hey, das ist wirklich geschehen in dieser Welt. Und die Welt, die hat ja, diese Welt, in der wir leben, die hat immer mehr Möglichkeiten tatsächlich, dass was wir Menschen sind, das, was wir eigentlich sein sollen, einfach nur ein Gefäß von dieser Liebe Gottes in dieser Welt. Ich bin dankbar, dass die Frau Adrian heute da ist mit ihrem lieben Mann. Ich denke es jetzt mal, ne, dass er lieb ist. Und Tochter und Freund. Super, schön, dass ihr da seid. Frau Adrian war mal meine Chefin gewesen bei Ebenezer. Und das habe ich nach der Bibelschule, durfte ich dort als Schwangerschaftsvertretung arbeiten. Ne? Und ich glaube, die Kinder sind dann auch geboren worden später. Und aber ich sage es deswegen, ich werde oft daran erinnert, ich sage meinen Kindern manchmal, man kann auch Fehler machen im Leben. Ne? Man weiß nie so ganz genau. Wir müssen Entscheidungen treffen und die treffen wir dann auch. Und dann gehen wir auch diese Wege, die wir eben gehen. Die müssen wir auch aus Gnade heraus gehen in unserem Leben. Und der größte Fehler ist, immer Angst zu haben, Fehler zu machen. Dann mache ich nämlich überhaupt nichts. Und dann gehe ich eben meine Schritte. Und ich sagte meinen Kindern, als sie mich mal fragten, Papa, in deiner ganzen Planung, wenn ich euch unser Leben erzählen würde, dann würde er sagen, wow, ist da überhaupt eine Planung dahinter? In deiner ganzen Planung hast du da jemals das Gefühl gehabt, dass du einen Fehler gemacht hast? Und ich muss sagen, ja. Und zwar, dass ich das damals nicht angenommen habe, das Angebot von Ebenezer, dort zu bleiben und dort weiterzuarbeiten. Das war eine Arbeit, die habe ich echt erfüllt. Also keine Panik, ne? Ist auch schön, euch jetzt zu sehen. ist auch ein Vorrecht, so leben zu dürfen, das Wort Gottes weitergeben zu dürfen. Aber das hätte ich ja auch trotzdem machen können. Aber es hat mir so viel gegeben auch, dachte ich. Menschen einfach das weitergeben zu dürfen, die tatsächlich es eigentlich nur in einem Kulturkreis wie unserem Kulturkreis gut haben können. Es gibt viele Länder, Afrika, Indien, die ganzen asiatischen Länder. Da wird es Menschen, die geistliche und körperliche Limitierungen haben, denen geht es oft überhaupt nicht so gut. Werden weggesperrt, man schämt sich. Weil unsere Kultur geprägt wurde von einem Menschenbild, das tatsächlich ein biblisches Menschenbild ist, geprägt vom Evangelium, geprägt von der Liebe Gottes. Und davon leben alle Menschen in diesem Kulturkreis, ob sie es glauben oder nicht, ob sie es annehmen wollen oder nicht. Menschen sogar dieses Kreuz weghaben wollen, dies wegretuschieren, wenn man Werbedinge sieht, die von der Zugspitze gemacht werden aus Oberbayern, die dann nach Saudi-Arabien versendet werden. Da gibt es kein Gipfelkreuz mehr auf der Zugspitze, weil das könnte die Muslime dort könnte die beleidigen. Real Madrid hat mittlerweile aus seinen Vereinswappen, das sie drauf haben, aus der Königskrone haben sie das Kreuz herausgenommen, wegretuschiert, damit sie ihre Jerseys in den arabischen Ländern verkaufen können. Nur damit die Muslime sich nicht abgelehnt fühlen von den Christen. Und wisst ihr, das Witzige dabei ist, also man sagt ja manchmal, Gott hat Humor. Ich weiß nicht, ob er wirklich den Humor hat, den wir haben. Aber auf jeden Fall hat er einen viel, viel besseren. Während wir hier sind, versammeln sich in Saudi-Arabien jetzt, in Mekka, versammeln sich jetzt Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus fanden. Die berührt wurden von der Liebe Christi. Und neben diesem Heiligtum, den allerheiligsten Heiligtum der islamischen Welt leben und dort zum Glauben an Jesus fanden, nicht als Migranten in Deutschland, sondern dort zum Glauben an Jesus fanden. Und gar nicht anders können, als von dieser Liebe Jesu zu erzählen. Das ist schon gewaltig, was die Liebe Jesu wirklich tut. Und es hat mich fasziniert, als ich bei eben EZA arbeiten durfte, dass das letztendlich dieses Werk gegründet wurde, wenn ich die Geschichte noch recht im Kopf habe, durch einen Mann, der ein lebendiger Christ war und der einfach einem Menschenkind helfen wollte, das einfach diese körperlichen und geistigen Limitierungen hatte, dass es lesen und schreiben lernen kann. Und da, ich glaube, damals hat der Fürst von Lippe oder so sogar versprochen, wenn sie das schaffen, dann bezahle ich ihnen diesen Unterhalt für dieses Kind. Und dieses Kind kam, glaube ich, aus einer Landwirtschaftsfamilie. Und letztendlich ist dieser Versuch fehlgeschlagen. Das Kind hat es Lesen und Schreiben nicht gelernt. Und daraufhin hat dieser Fürst auch seinen Unterhalt zurückgezogen und dann hieß es, ja, jetzt habe ich dieses Kind und was machen wir jetzt? Und die Gedanke war, dieses Kind wieder zurückzugeben in die Familie, aber dieser Mann, hieß er Topelen, oder? Ja, der Herr Topelen, durch den das gegründet wurde, eben EZA, der sagte, das kann ich nicht. Motiviert durch die Liebe Gottes kann ich das nicht, das Kind zurückgeben. Wir müssen solchen Menschen, müssen wir Heimat bieten, dass sie einen Raum finden, dass sie einen Schutz haben. Und deswegen, das hat mich so berührt, wisst ihr, das geht oft mit mir mit. Es hat viel mit mir gemacht auch, dass ich das mal einfach mal eine Zeit verbringen durfte in so einer Arbeit. Es war ein Riesengeschenk. Es gibt so viele Dinge, die ich sehen darf von dieser Liebe Gottes. Und die will natürlich auch ausgelebt werden, weil sonst wird es immer nur theoretisch. Wir können jetzt 5 Stunden theoretisieren über die Liebe Gottes. Aber ich glaube, ihr Lieben, die wird nie reell für uns, wenn wir es nicht zulassen, sagen, Jesus, dann lass mich wirklich dieses Gefäß sein, durch das du deine Liebe in diese Welt tragen willst. Und wie gesagt, das geschieht allermeist dann eben an den Punkten, wenn meine Liebe völlig am Ende ist, wenn gar nichts mehr da ist, mitten rein in diese lieblose Welt. Mitten rein. Dietrich Bonhoeffer, der sagte einmal, das Kreuz Christi zu erkennen als Gottes unüberwindliche Liebe, Gottes unüberwindliche Liebe zu mir wie zu meinen Feinden. Das ist die größte Klugheit. Das Kreuz Christi zu erkennen als Gottes unüberwindliche Liebe zu mir wie zu meinen Feinden. Das ist die größte Klugheit. Und wir wissen, manche wenigstens, dass er auch seine Kämpfe damit hatte. Aber die Aussage als solches ist eine tiefe und wahre Aussage. Und dieses Wesen von Jesus, das so ganz, ganz anders ist, völlig anders ist. Menschen, die sich bis heute fragen, wie kann der mich lieben? Und die Bibel sagt uns im ersten Johannesbrief, Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden. Also Liebe will auch sichtbar werden, muss sichtbar werden. Und am besten wurde die Liebe Gottes in einer hasserfüllten Welt. Nur da wird die Liebe Gottes wirklich sichtbar. Und es ist so. Wir sind letztendlich Menschen, die Jesus-Menschen sind, sind letztendlich einfach nur Träger dieser Liebe in diese hasserfüllte Welt. Gott erwartet nicht, dass er wieder geliebt wird. Das ist nicht seine Erwartung. Er erwartet nur das, was es selbst gegeben hat. Nur das erwartet er von uns. Er erwartet von niemandem, dass er ihn liebt. Aber von denen, die seine Liebe erfahren haben, von denen kann er das erwarten, weil er erwartet nur das, was er selber gegeben hat. Und so schickt er uns mitten rein in diese Welt, die so ist, wie sie ist, und meine eigene Welt so ist, wie sie ist. Und der Johannes geht weiter und sagt, er hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, um letztendlich das Leben zu geben. Und so ist auch die Liebe, hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt hätten, sagt die Bibel, sondern dass Gott uns liebt. Und dass er seinen Sohn als Sühnopfer für mein Leben gegeben hat. Und ich glaube schon, ihr Lieben, daran liegt es manchmal, dass wir die Liebe tatsächlich nicht verstehen, weil uns das Herz nicht aufgegangen ist drüber, wer bin ich eigentlich wirklich? Ich las mal in einem kleinen Büchle, So groß ist Gott, 52 Geschichten von der Patricia St. John. Las ich so einen kleinen Bericht über einen Missionar in Kanada, der nächtigte in so einer kleinen Pension, und der Chef von der Pension, es war offensichtlich ein gläubiger Mann, der lud ihn ein und lud ihn auch ein, am nächsten Tag dann eine Andacht zu halten für die Gäste und für die Mitarbeiter. Und unter den Mitarbeiterinnen war eine junge Frau, die kam dort von einem, ich weiß nicht, ob ich es noch sagen darf, ne? Weiß ich gar nicht so ganz genau, Indianerstamm, ne? Aber wenn man es nicht mehr sagen darf, wüsste jetzt nicht, was ich anders sagen sollte, aber ich habe es jetzt gesagt. Und sie kam, sie lebte dort, sie konnte nicht lesen und nicht schreiben, Und sie war die Einzige, die wirklich zuhörte. So ist es manchmal. Die anderen fanden das alle toll, wieder mal eine Andacht gehört, ne? Und die Frau, die blieb dann stehen, so im Türrahmen, und sprach mit ihm und sagte, dass sie eben eine recht einfache Frau ist. Und sie würde gerne was von ihm lernen, aber sie kann sich eben schwer was merken, weil sie nicht lesen und schreiben kann. Und dann sagte er, ich gebe Ihnen ein Gebet mit, das beten Sie so lange, bis ich wieder zu Ihnen komme. Und dann hat sie gebetet jeden Tag, Gott, zeige mir, wer ich bin. Und als er wieder kam, hat der Chef mit ihm geredet und sagt, was haben Sie mit der Frau gemacht, die heult ja nur noch. Und dann sprach er mit der Frau und die Frau sagte, ich bete jeden Tag das, was Sie mir sagten, dass mir Gott zeigt, wer ich bin. Das ist ja schlimm, wie ich bin. Das ist ja wirklich schlimm. Und dann sagte der Mann zu ihr, und jetzt beten Sie nur noch, Gott, zeige mir, wer du bist. Und das ist so eine, das ist tatsächlich so geschehen, wie die das geschrieben hat, die Patricia St. John. Und einige Jahre später kam dieser Missionar wieder in diese Region, Natives heißt das eigentlich auf Englisch, genau, Indigenous, Ureinwohner, ja, okay. Also habe ich gerade noch die Kurve bekommen. Und dann kam er in diese Region wieder rein und wurde eingeladen in eine Gemeinde, die war ziemlich lebendig gewesen und da waren viele junge Familien auch und er hat sich so gefreut und hat dann einen der Ältesten gefragt, wie denn diese Gemeinde so entstanden ist. Und dieser Älteste sprach mit ihm und sagt, es kam eben durch so ein junges Ehepaar und er stellte sich dann vor, und diese Frau hat ihn dann angeschaut und merkte, er erkennt sie gar nicht mehr. Und dann hat sie ihm nur gesagt, dieses Gebet. Und sie sagte, das hat mein ganzes Leben verändert. Als Gott mir die Augen aufgemacht hat, erstmal, wer ich wirklich bin. Aber dann, wer er wirklich ist. Das ist lebensverändernd. Und da bleibt man manchmal stecken, wisst ihr, ihr Lieben. Wir haben auch ein bisschen so eine christliche Kultur. Wir sind sehr stark geprägt in der westlichen Kultur so von Rechtsprechung, von gerecht gesprochen. Und da müssen wir ja erstmal richtig Sünder sein. Und dann sind wir halt richtig Sünder. Aber wir haben es nie entdeckt, dass wir durch Jesus wirklich auch gerecht gesprochen sind und frei gemacht worden. Manchmal sagen wir vielleicht, ich danke dir, dass du mich Sünder liebst, aber eigentlich glaube ich es gar nicht, dass du mich Sünder liebst. Aber ich habe das so gelernt, dass ich das sagen soll. Und das ist schade, wisst ihr, ihr Lieben, dass es richtig tief reingeht ins Leben. Und das ist eben dann diese Liebe, dass er ihren eben Grund darin hat, dass Gott geliebt hat. Das ist letztendlich die sogenannte christliche Liebe. Mit anderen Worten, die Christusliebe. Das Kreuz Christi zu erkennen als Gottes unüberwindliche Liebe zu mir wie zu meinen Feinden. Das ist die größte Klugheit. Das verändert mein Herz. Es verändert meine Handlungsweise, meine Sichtweise auch auf das Leben der Menschen. Und so sagt er auch, dass wir das erkannt haben, dass Gott uns liebt. Und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott. Und Gott lebt in ihm. Und das bedeutet dieses, von Neuem geboren zu sein. Und wir brauchen es, wir müssen in dieser Welt unterwegs sein, wisst ihr, um das zu spüren, was wir für einen eigenen Mangel haben daran. Weil es nicht um meine Liebe geht, es geht nicht um meine Kapazität. Es geht um die Kapazität der Liebe Gottes. Um die geht's. Es geht nur um dieses Zeugnis seiner Liebe, die sich groß macht in dieser Welt. Groß gemacht am Kreuz von Golgatha. Und so wie es ein Mann ausdrückte, ein Schriftsteller und Psychiater in Deutschland, der war ein Jude gewesen und kam zum Glauben an Jesus. Und er hat das mal so ausgedrückt, wenn er über Jesus sprach und er sagte, was vor ihm gesetzt wurde und auf ihn geladen wurde, auf Jesus, war die facettenreiche, zitternde und heulende Hölle der Sünde. Die Verworfenheit, nicht bloß der Großverbrecher, das ist ja einfach, sondern die Schmierigkeit, die Erbärmlichkeit und Niedertracht, die Bosheit, die sich in den Alltag verbreitet hat und da wie eine Kloake rinnt, die eisige Gleichgültigkeit. Und dieser Alfred Döblin, der dürfte das erkennen in Jesus, was da geschehen ist. Und nur darin wird dann auch natürlich diese Liebe Gottes deutlich, wenn mir das deutlich wird, was ist da wirklich geschehen in dem Leben von Jesus. Und ich habe es für mich mal so ausgedrückt, diese Liebe ohne Ende. Und das ist das Wesen von Jesus. Das ist diese Liebe Gottes, diese Ergabe, die nichts fordert, die einfach nur gibt. Die nur gibt. Und wisst ihr, dass ihr das Abenteuer, jetzt bin ich ein Jesusmann und meine Frau ist eine Jesusfrau. Ja, wir kamen vor etlichen Jahren beide zum lebendigen Glauben an Jesus. Und jetzt geht es darum, dass diese Liebe in unsere Ehe gelebt wird. Darum geht es. Und ich sage euch eins, das ist gar nicht so einfach. Es geht darum, dass wenn das Kribbeln im Bauch vorbei ist, es geht darum, wenn man sich dann langsam so mehr und mehr kennenlernt und wir sind 37 Jahre verheiratet und wir denken, hoi, es gibt immer noch Neuigkeiten. Und merken dann, wir kommen an Punkte in unserem Leben, wir können nur sagen, Jesus, wir stellen mehr und mehr und mehr fest, wie egoistisch wir sind, wie boshaft wir sind, wie gleichgültig wir sind, wie eiskalt wir sogar manchmal sein können. Und jetzt kann ich entweder in dem verbleiben und beharren und ständig traurig drüber sein, oder aber sagen, Jesus, in diesen Punkten, da sind wir jetzt gespannt, wie du diese mächtige Liebe, mit der du uns auch errettet hast, mit der du alles ans Kreuz getragen hast, wie du diese Liebe jetzt lebendig leben lässt durch unser Leben, uns erstmal gegenseitig gegenüber. Dann wird es spannend. So ein Fernsehpfarrer in Deutschland hat mal vor vielen Jahren gesagt, man sollte nicht mehr sagen, wir bleiben zusammen, bis der Tod uns scheide, sondern wir sollten jetzt ehrlicher halber sagen, wir bleiben zusammen, bis die Liebe aufhört. Meine hat sie auch leicht gemacht, ne? Der Kamerad. Manche folgen seinem Beispiel. Aber ihr Lieben, selbst diejenigen, die über ihn den Kopf schütteln, haben manchmal innerlich das Gefühl, ach, könnte ich nur so einem Beispiel folgen. Aber aus vielleicht aus Tradition, aus irgendwas heraus, mache ich es nicht. Man tut es nicht. Manche aus reiner Berechnung heraus, weil das wird ganz schön teuer, so eine Scheidung. Mittlerweile, wenn man ein Häusle gebaut hat. Und dann lebt man ebenso nebeneinander her. Statt zu sagen, und jetzt möchte ich, Jesus, ich kam an so einem Punkt, an dem mir jetzt deutlich wurde, wer ich wirklich bin. Ich bin leer. Ich bin kein Liebeskraftwerk. Und das wäre jetzt der Punkt, an dem du voll ansetzen kannst, Jesus, und deine Liebe lebst durch mein Leben. Dass das geschieht. Ergreif mich mit deiner Liebe. Und ich denke manchmal, dass wir sogar fast Angst haben vor dieser Liebe Gottes. Ich denke sogar, dass wir da manchmal Angst haben, weil das für uns fast unangenehm ist. Das ist sowas Fremdes. Fremd. Einfach nur geliebt sein. Einfach nur geliebt sein. Und wie wir es da diese Tage mal hatten, nicht um wer zu sein, sondern einfach nur um zu sein. Und es fällt uns so schwer. Es fällt uns so unendlich schwer. Weil es ist ja schon schwierig für uns Deutsche, es ist allemal schwierig, uns was schenken zu lassen. Weil wenn uns jemand einlädt zum Essen, dann muss man dann wieder einladen zum Essen. Ne? Und wenn die schon sowas gekocht haben, dann müssen wir auf jeden Fall sowas kochen. Und es ist schwierig, hat es mal George Werber gesagt, der Gründer von OM, dass man euch Deutschen überhaupt was schenkt. Und dann wird es schon schwierig, dass ihr euch mit dem Evangelium, mit der Liebe Gottes beschenken lasst. Ihr würdet lieber selber schenken, was ihr gar nicht habt. Anstatt einfach anzunehmen. Wirklich anzunehmen. Schaut ihr Lieben, ganz ehrlich, wie oft gehen wir zum Abendmahl und erinnern uns an die Liebe Christi. Und dann gehen wir nach Hause mit einem kalten Herzen und wünschten uns vielleicht, wenn es doch wirklich so wäre. Aber warum sage ich denn nicht mal, Jesus, dann lass es Wahrheit werden. Dann lass es Wahrheit werden. Wenn dieser tiefe Wunsch schon da ist, dann lass es auch Wahrheit werden. Ich darf ja auch ehrlich sein und sagen als Menschenkind, also puh, ich habe schon ein bisschen Unsicherheit, was da passiert. Es ist natürlich viel schöner, wenn ich selber im Griff habe und das lenken kann, ne? Bestimmen kann auch. Und so dachte ich, diese Liebe ohne Ende, die hat einen zerschundenen Körper und durchbohrte Hände. Das ist die Gottes Liebe ohne Ende. Und deswegen sagt uns auch der Jesaja auch diese Worte. Der Prophet Jesaja, der das Leben und das Sterben von Jesus, eigentlich die Sendung und die Bestimmung von Jesus Christus beschreibt. Er wurde verachtet. Und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie es der Alfred Döblin beschrieb. Diese ganze Niedertracht, die sich dann nochmal richtig unterm Kreuz entladen hat. Komm doch runter, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, komm doch runter. Hat sich völlig entladen daran. Wir achteten ihn für nichts. Und ihr Lieben, wenn es heute wieder geschehen würde, würden wir Jesus auch für nichts erachten. Sich damit wirklich zu identifizieren, unterm Kreuz mit so einem Fleischklumpen, der da noch dranhängt, wie es mal ein Mediziner beschrieben hat, wie diese Todesart eigentlich wirklich vonstatten ging. Das soll dein Messias sein? Ja, das ist meine Liebe. Das ist meine Liebe. Und ich kann da auch sagen, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das wahr ist. Ich kann dir auch sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Liebe wirklich so weit geht, um alles zu geben. Aber ich muss es mir auch nicht vorstellen, weil alle Vorstellungskraft reicht nicht dazu aus, ihr Lieben. Das hat was mit Glauben zu tun. Ich darf es glauben, vorstellen muss ich mir es nicht. Glauben darf ich es. Du, Jesus, für mich, mit Leiden vertraut. Einer, dem er eigentlich seinen Anblick nicht mehr erträgt. Verabscheut. Und auch wir verachteten ihn. Durch unsere Krankheit, oder doch unsere Krankheit, die hat er getragen, unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Und wir dachten, er werde von Gott gestraft und von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld. Und wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden. Und dass wir Frieden haben sollen. Diese Tiefe, die der Jesaja weitergibt, diese Liebe ohne Ende, die einen zerschundenen Körper hat und durchbohrte Hände. Und diese Liebe ohne Ende, die auch den Zorn letztendlich ein Ende setzt, ich habe mir das einfach mal so in dieser Reimform so hingeschrieben, Liebe ohne Ende setzt auch den Zorn und dem Tod ein Ende. Auch dem Zorn, der ganze Zorn wurde auf Christus gelegt. Ich muss nicht mehr zornig sein, ich kann, aber ich muss nicht mehr. Und es ist möglich, weil der Apostel Paulus sagt, lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Also ihr lebt in einer Welt, es ist eine zornige Welt und ihr könnt auch noch zornig werden. Aber ihr müsst die Sonne nicht untergehen lassen. Ihr müsst es nicht zulassen, dass dieser Zorn euer Leben bestimmen muss. Und das ist ja eigentlich ein guter Gedanke. Was mit mir in die Nacht geht, in meine Träume, das bestimmt auch mein Denken. Ihr müsst es nicht zulassen. Im Namen Jesu müsst ihr es nicht zulassen. Auch darin ist die Liebe. Wird uns zum Ziel gekommen. Und wenn diese Tat des Gerichts auch kommt, dann haben wir Zuversicht, sagt die Bibel. Zuversicht. Warum? Weil meine Zuversicht in Christus liegt. Meine Zuversicht liegt darin, dass er tatsächlich den Zorn beendet hat. Dass ich unter keinen Zorn mehr leiden muss. Und deswegen auch das befreiende Lieben. Ich muss kein zorniger Mensch mehr sein. Eine liebe alte Freundin, die im Würzburger Raum lebt und sie ist eine Sinti-Frau. Also sie kommt aus der großen Sippe der Roma und Sinti. Und sie hat auf ihren Arm Nummern eintätowiert. Und diese Nummern sagen ihr jeden Tag, wo sie war als kleines Mädchen. Sie war in Auschwitz gewesen. Und diese Nummern erinnern sie jeden Tag dran, was mit ihr geschehen ist in Auschwitz. Jeden Tag. Das sind jetzt solche modischen Tattoos gewesen, die man sich heute zulegt. Ne? Jeden Tag. Und ich möchte es hier nicht wiederholen, um der Kinder willen, was da geschehen ist, gerade mit jungen Mädchen, wenn die in ein KZ kamen. Und wenn man diese Frau trifft, ich habe sie dann einmal gefragt, ich fragte Maria, wie gibt es eigentlich, dass jemand wie du so gütig ist? Sie fährt manchmal in den Würzburger Raum, wird sie eingeladen in Schulen, um zu berichten. vom KZ. Und das Interessante ist, die meisten wollen halt das hören vom KZ, vom KZ, vom KZ. Oh, jawohl, und wie das war. Aber die wenigsten hören zu, wenn sie dann ihren Bericht sagt, aber als ich den Herrn Jesus kennenlernen durfte, ist diese ganze Zorn verflogen. Und ich habe sie dann eben mal gefragt und sagte, wie gibt es das, jemand wie du so gütig ist? Und sie hat mir dann so geantwortet und sagte, Heinz, wenn man einmal wirklich die Liebe von Jesus erfahren hat, dann kann man gar nicht mehr anders, als zu lieben. Und natürlich das Leben, das geht rauf und runter, hin und her, hat seine Herausforderungen. Aber das ist eine tiefe Aussage von ihr. Und zu der steht sie auch. Wenn man es einmal wirklich erfahren hat, dann kann man gar nicht mehr anders als zu lieben. Und wiederum, ihr Lieben, manche möchten gern an ihren Zorn festhalten, wisst ihr. Wir tragen manchmal unsere Vergangenheit, unseren Schmerz, die Boshaftigkeit, die wir erlebt haben, die Niederträchtigkeit, wie es der Alfred Döblin beschreibt, diese Gerissenheit und diese Verschlagenheit und diese Kälte, die tragen wir manchmal fast wie so Abgötter vor uns her. Und die verwehren uns manchmal tatsächlich zu sagen, Jesus, nimm diesen Abgott weg. Und lass dich, der du Gott bist, mit deiner Liebe regieren. Und deswegen haben wir auch in der westlichen Welt extrem viele Kurse und alles Mögliche entwickelt, um uns um all diese Dinge zu kümmern. Und das Interessante ist, das Evangelium schreibt von einer Kraft, die so powerful ist. Wenn die ersten Christen alle erstmal zu einem Therapeuten hätten gehen müssen und dann zu dem Psychiater, dann würden wir alle nicht hier sitzen. Und was die erlebt haben, als die in der Verfolgung waren und blutigst verfolgt wurden, und dann alle eigentlich nur drauf warteten, jetzt müssen die doch auch mal zurückschlagen, die müssen doch mal hasserfüllt werden, die müssen doch mal. Aber sich in dieser ersten Christenheit tatsächlich diese Realität von diesem auferstandenen Christus so deutlich manifestiert hat in den Leben seiner Jünger und Jüngerinnen, dass viele selbst dieser härtesten Widersacher nicht anders konnten, als diesen Christus selbst als Gott zu verehren. Das ist schon ergreifend, wenn man diese Berichte liest. Schon ergreifend. Und dann natürlich, wenn man sich in seiner eigenen kleinen Welt, in der wir heute leben, selber auch mehr drauf einlässt auch. Und sieht, was ist da für eine Kapazität, was geschieht da drin, dass ich ein Mensch bin, der Zuversicht haben darf, das, was kommt. Schaut mal, die Liebe Jesu, die soll uns zuversichtliche Menschen machen werden lassen in dieser Welt, die so unzuversichtlich ist. Menschen voller Hoffnung in einer Welt, die immer weniger Hoffnung hat. Wer weiß, was noch alles kommt. Ne? Jetzt haben wir diese Variante, morgen haben wir eine andere Variante, übermorgen. Wer weiß, was noch alles kommt. Ich weiß, wer das weiß, nämlich der lebendige Gott. Und weil er mich liebt, deswegen kann ich zuversichtlich sein in dieser Welt. Weil er mich durchträgt. Deswegen muss ich nicht mit einstimmen in das Klagelied dieser Welt. Deswegen darf ich dieses Klagelied auswendig lernen von Jeremia. Gottes Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Aber wisst ihr, das ist auch das in der Nachfolge, das
soll dann auch buchstabiert werden im Leben. Es ist so, das bleibt uns nicht erspart. Sonst wäre es nur blanke Theorie. Wäre halt auch eine Lehre von vielen anderen. Aber diese Liebe will erfahren werden, diese Liebe Christi. Und die wird nur erfahren werden in der Realität. Und dann, dass wir zuversichtlich sein dürfen. Zuversichtlich, Jesus, du hast es. Du hast wirklich auch alle Schuld ans Kreuz getragen. Es steht nichts mehr zwischen mir und dem Vater. Deswegen kann ich frei kommen und ich kann in die Arme des Vaters laufen, Jesus. Jemand drückte das mal aus. Jesus lockt uns nicht vom Teufel weg, sondern Jesus lädt uns ein, in die Arme des Vaters zu laufen. Er lockt uns nicht vom Teufel weg, indem er uns eine bessere Welt verspricht, sondern er lädt uns ein, in die Arme des Vaters zu laufen und seine Liebe zu empfangen und zu empfinden. Darum geht's. Um diese Wahrheit, ihr Lieben. Und in der Liebe gibt es keine Furcht. Denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Das muss man schon mal buchstabieren für sich. Das darf ich auch buchstabieren für mich. Da geht es zuvorderst mal auch um diese Furcht natürlich vor Gott, um diese Angst, wird es denn reichen, wird es denn reichen? Und ich darf sagen, ja, dein Glaube, ihr Glaube reicht nirgendwo hin. Nirgendwo hin. Aber der Glaube, den Christus wirkt in unseren Herzen durch seinen Heiligen Geist, der reicht allemal für die Ewigkeit. Meine Versuche, irgendwie rein und gerecht zu leben, reichen nirgendwo hin. Aber das Blut, das vergossen wurde am Kreuz von Golgatha durch Jesus Christus, durch das, was der Jesaja schon hunderte von Jahren vorher ausdrückte, Gott uns reinwäscht, weißer als Schnee, das reicht allemal. Das reicht allemal. Und mit anderen Worten, seine Liebe reicht allemal. Sehnsucht nach Liebe. Sehnsucht nach Liebe. Und ich könnte nur einladen, heute Morgen, ihr Lieben, zu sagen, Jesus, dann wirkt es in meinem Herzen. Wirkt es in meinem Herzen. Und eine kleine Herausforderung noch für die Gemeinde Jesu. Wir reden ja viel über die Liebe Jesu. Gell? Und wir reden davon, die ist völlig umsonst. Kann jeder kommen, aber wohin? Und es bleibt schon manchmal ein bisschen so im Nebulösen, bleibt es hängen, das stimmt schon. Die Liebe, dass dich Gott umarmt, das musst du auch erfahren. Aber wie? Und ja, es gibt Menschen, die sagen, hey, ich habe das einfach erfahren. Hat mich jemand im Arm genommen? Ich kann das gar nicht. Ich habe gar niemanden gesehen, ne? Aber mich hat jemand in den Arm genommen. Aber allermeist ist es tatsächlich durch seine Leute, durch die Jesus-Leute, dass wir da sind, als dieser Leib Jesu, der andere wirklich umarmt. Jesus vorenthält seine Liebe niemanden. Nicht jeder nimmt sie an, aber er vorenthält seine Liebe niemanden. Er zwingt sie auch niemanden auf, er bietet sie jeden an. Und das ist schon ein Mangel auch in unserer Zeit, ihr Lieben. Und es ist eine Bombensache, dass das in Afrika gemacht wird, ohne Zweifel. Ohne Zweifel. Und es ist eine Bombensache, wenn wir es auch in unserem Land unseren Nächsten gegenüber tun, mit den Menschen, mit denen wir zusammenleben, in unseren Familien tun und sagen, Jesus, dann lass deine Liebe fließen durch mein Leben. Wenn ich in die Arbeitsstelle komme, lass deine Liebe fließen durch mein Leben, Jesus. Diese zuversichtliche Liebe, die andere Menschen mit reinnimmt in diese Zuversicht. Ich muss keine Angst mehr vor Gott haben, und wenn ich keine Angst vor Gott haben muss, Leute, dann muss ich auch keine Angst vor Menschen haben. Muss ich nicht. Ich muss keine Angst vor Menschen haben. Und wir lebten an einem Platz, das ist meine letzte Geschichte, wir lebten an einem Platz in Deutschland, und den durfte ich leiten eine lange Zeit. Es war ein großes Bibelzentrum, wir hatten viele junge Leute, die haben gern Basketball gespielt, und wie die jungen Leute halt sind, da gibt es ja keine Ruhezeiten. Ne? So früher war ich auch so, ich habe gar nicht gewusst, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Ne? Und heute denke ich, boah, hatte wirklich 24 Stunden. Und da gab es tatsächlich offizielle Ruhezeiten. Man hätte es nicht geahnt, aber die gab es. Und so gab es einen Nachbar. Niemand wusste, wer dieser Nachbar ist. Aber der hat ab und an mal angerufen, hat sich beschwert, hat gesagt, wenn wir das Basketballspiel nicht Einhalt gebieten, dann ruft er die Polizei. Sicher genug, die Polizei kam und hat uns gesagt, das dürfen wir nicht machen. Und das war einige Male. Und dann habe ich mich so geärgert über diesen schnöseligen Nachbarn, der so ein christliches Zentrum nicht mag. Ich wusste gar nicht, wer er ist, aber es hat mich auf jeden Fall geärgert. Ich muss gar nicht wissen, wer mich ärgert. Hauptsächlich ärgere mich. Und dann kam das mal wieder so, dass diese Person anrief, ich ging ans Telefon und fragte, wer sind Sie eigentlich? Die Person sagte mir, das geht Sie überhaupt nichts an. Ich sage Ihnen nur, wenn Sie das nicht stoppen, rufe ich die Polizei. Die Polizei kam wieder, und das allererste Mal, das war über eine lange Dauer, ihr Lieben, bin ich in mein Zimmer und habe mich hingekniet und habe gesagt, Herr Jesus, wer sind diese Leute? Und dann kam mir ein Haus von vielen, die in unserer Nachbarschaft waren. Kam mir im Sinn, ich ging an das Haus hin, habe geklingelt, habe gefragt, sind Sie die Person, die immer die Polizei ruft? Wie die Person reagiert hat, die hat nicht mal Ja und Nein sagen müssen. Ich wusste sofort, es ist die Person. Aber die Person erklärte mir dann auch, was da alles über die letzten Jahrzehnte gelaufen ist. Und dann habe ich gedacht, wenn nur 1% davon stimmt, was diese Person sagt, und meistens stimmt ein bisschen mehr als 1%, was die Leute über andere Christen sagen, ne? Dann sieht es nicht gut aus. Dann bin ich zu einem Floristik-Shop gegangen, Blumengeschäft, und hab dann Blumen gekauft und bin dann da zu dem Haus wieder getigert, und dann habe ich die Blumen da abgegeben, und dann sagte die Frau zu mir, der Mann stand hinterm Vorhang, so sind wir Männer halt, und wir stehen nicht so gerne im Vordergrund. Aber es ist ja dann interessant, die Frauen können es ja nicht verbergen, dass die Männer sich verbergen. Ne? Und dann hat die Frau gesagt, Mensch, du, guck mal, der Herr Spindler ist da. Ne? Und dann musste doch in dem Vorhang vorkommen. Und sagte, ich weiß gar nicht, wir hatten doch nie was gegeneinander. Ne? Und das ist interessant. Wie auch immer. Dadurch haben wir dann so einen Nachbarschaftsgrill entwickelt. Wir haben alle unsere Nachbarn eingeladen, einmal im Jahr zu einem freien Grillfest. Und dann durfte ich mit diesen Leuten sprechen. Und die haben so bittere Sachen im Leben erlebt. Ich breite die nicht hier aus. So bittere Sachen erlebt im Leben. Es hat einen Grund, hat wirklich einen Grund gehabt, einen psychologischen Grund, warum sie immer wieder diese jungen Leute sahen, sehen mussten und da fast drüber zerbrochen sind. Sie haben selber einen schweren Verlust im Leben gehabt. Und niemand hat sich jemals um sie gekümmert. Die haben nie die Liebe erfahren. Nie. Die waren alleine für 14 Jahre mit diesem großen Leid. Selbst von uns super Christen ist nie jemand vorbeigegangen und hat einmal mit ihnen gesprochen. Und nachdem wir dieses Fest hatten, ihr Lieben, hatten wir dann so einen kleinen Nachbarschafts-, so einen Kinderbrunch begonnen für die Kinder in der Nachbarschaft. Und diese Familie, die waren die allerersten, die von Haus zu Haus gingen und haben die Kinder eingeladen, zu uns zu kommen. Das macht die Liebe Jesu. Es ist nicht, dass ich so Schlaumeier bin. Es macht die Liebe Jesu. Die Liebe Jesu verändert mein Leben, die hat mir Perspektive gegeben, die nimmt mir die Angst vor dem lebendigen Gott und sie nimmt mir die Angst vor der Zukunft, sie nimmt mir die Angst vor Menschen, die Liebe des Herrn. Die nimmt mir die Angst vor der ewigen Strafe. Die nimmt mir die Angst vom ewigen Zorn. Die nimmt mir die Angst vom ewigen Tod. Die Liebe Christi. Und es lässt uns leben und atmen. Und deswegen ist unsere Gesellschaft so geprägt, wie sie geprägt ist. Von Menschen, nicht mehr viele, das stimmt, aber immer noch genug. Menschen, die sich geliebt wissen vom lebendigen Gott. Und dann zum Schluss diese Gedanke von einem Schriftsteller aus Deutschland, ziemlich bekannter Schriftsteller gewesen, Heinrich Böll. Ich überlasse es jedem Einzelnen, sich dem Albtraum einer heidnischen Welt vorzustellen. Oder eine Welt, in der Gottlosigkeit konsequent praktiziert wurde. Den Menschen in die Hände der Menschen fallen zu lassen. Selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten heidnischen vorziehen. Weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für die, denen keine heidnische Welt je Raum gab. Für Krüppel und Kranke, Alte und Schwache. Und mehr noch als Raum gab sie für sie. Liebe für die, die der heidnischen wie der gottlosen Welt nutzlos erscheinen und erschienen. Ich empfehle es der Nachdenklichkeit unserer Vorstellungskraft, meiner Zeitgenossen, sich eine Welt vorzustellen, in der es Christus nicht gegeben hätte. Heinrich Böll, der aus der Kirche austrat, streitbarer Mann. Und er sagte, ich empfehle es, überlegt es euch mal. Auch euch, die ihr vielleicht jetzt zuseht und vielleicht große Kritiker seid, aber überlegt es mal, was wäre diese Welt, wenn es diesen Christus nicht gegeben hätte. Und was könnte aus meiner Welt werden, wenn dieser Christus in meine Welt kommt, mit seiner Liebe und meine Welt verändert in seine Welt. Was könnte das werden? Ein Mensch ohne Angst, ein Mensch mit Zukunft, ein Mensch mit Identität, mit lebendiger Hoffnung, mit einem unumstößlichen Glauben. Ein Mensch, der Freude hat, nicht immer an den Lebensumständen, aber an den Gott, der alle Umstände regiert und alles in seiner Hand hat und alles verändern kann, was er in seiner gnädigen Liebe weiß, verändern zu wollen. jemand zu sein in dieser Welt, der sie einfach geliebt weiß vom ewigen Gott. Nicht stolz, aber froh. Möge Gott uns segnen dazu. Wir wollen so haben, wie wir es die Abende auch hatten. Ich möchte gerne ein Gebet sprechen und dann werden wir noch ein Lied miteinander singen. Und während dieses Liedes werde ich auch dann schon diesen Raum verlassen. Und wer noch heute Morgen gern ein Gespräch sucht und ins Gespräch kommen wollte oder ein Gebet, ihr Lieben, vielleicht jemand sagt, Mensch, ich habe dich schon so oft gehört, aber es fällt einfach nicht rein. Es fällt einfach nicht rein. Aber möchtest du oder wollen Sie mal für mich beten mit? Gerne, gerne. Muss niemand so nach Hause gehen, wie er gekommen ist. Natürlich dürft er. Aber wenn jemand da ist und ist so beladen, darf er auch frei nach Hause gehen. Befreit durch die Liebe Jesu. Wollen wir aufstehen und miteinander beten. Lieber Jesus Christus, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für dein Blut, vergossen am Kreuz von Golgatha. Ich danke dir, dass du dieser treue Gott bist und bleibst. Ja, und du wirbst jeden Tag mit deiner Gnade. Jeden Morgen ist deine Gnade, deine Güte neu, deine Barmherzigkeit geht auf über uns Menschen. Das Erstaunliche ist, dass heute Menschen aufwachen, die gestern noch sagten, Gott gibt's nicht, und heute plötzlich überrascht werden von deiner Liebe. Und dafür danke ich dir. Ich möchte dir danken, dass du uns kennst. Du weißt, wer sich das so sehr wünschte, dass diese Liebe tatsächlich durchdringt. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns formst und möchtest du es schenken, dass wir einfach das Kreuz Christi tatsächlich erkennen, als das, was es wirklich ist, Gottes unüberwindliche Liebe zu mir wie zu meinen Feinden, auf dass ich wirklich ein kluger Mensch werde, nicht weil ich viel weiß, aber weil ich das wissen darf, dass du mich unendlich liebst. Amen.